In der heutigen Bitcoin-Mythos-Monday-Folge geht es darum, ist Bitcoin eine Dreckschleuder oder nicht? Und wieso sprechen alle von diesem sogenannten ESG-Rating, das man aus der Finanzbranche kennt? Was ist das ganz genau? Auf diese Fragen gehen wir heute ein. Herzlich willkommen, ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG gestellt hat. Ich unterstütze Privatinvestoren und Finanzdienstleister dabei, den Bitcoin zu verstehen und für ihren Erfolg zu nutzen. Ja, ist Bitcoin eine Dreckschleuder oder nicht? Dieses Thema polarisiert extrem. Hier sind die Fronten extrem verhärtet. Und das wird deshalb auch ein bisschen eine längere Folge heute als gewohnt bei mir, weil die einen sagen, doch, Bitcoin bringt der Welt einen Mehrwert, deshalb auch der Energieverbrauch, den wir hier brauchen. Die anderen sagen, Bitcoin, hinter Bitcoin steckt nichts. Da ist jede Kilowattstunde, die wir verbrauchen, natürlich ja Verschwendung in deren Augen. Das Thema ist riesig zu erfassen. Ich gehe in dieser Folge heute nicht auf all diese Punkte ein. Das geht gar nicht, ich würde den Umfang hier sprengen. Ich gehe auf zwei Punkte ein. Und zwar im ersten Teil geht es darum, dass ich meine Hauptargumente wiedergebe, wie ich das Ganze sehe, was meine Hauptpunkte sind, die ich jeweils immer ins Spiel bringe. Und im zweiten Teil geht es dann darum, welches Narrativ hier aufgebaut wird, auch im Zusammenhang mit dem sogenannten ESG oder ESG-Rating. Wenn du keine Ahnung hast, was das ESG-Rating ist, keine Sorge, im zweiten Teil gehe ich genau auf diesen Punkt ein. Was steckt hinter diesem Rating? Was für ein Narrativ wird hier aufgebaut? Und wie wird das ESG-Rating im Zusammenhang mit Bitcoin auch benutzt? Starten wir also rein. Und zwar, ich habe es gesagt, die Fronten sind extrem verhärtet. Janet Yellen, Treasury Secretary Janet Yellen, ist eine bekannte Person in der Finanzbranche. Sie hat ja auch dazu mal gesagt, ja, Bitcoin ist extrem ineffizient, verbraucht viel zu viel Strom, dementsprechend viel Strom, das ist die Argumentationskette, viel Stromverbrauch gleich schlecht, weil dann viel CO2 produziert wird und dementsprechend natürlich auch der Klimawandel schädlich oder ja geschädigt wird oder besser gesagt den Klimawandel unterstützt wird durch das. Das ist so die Argumentationskette, die man immer wieder hört, vor allem auch aus der Finanzbranche generell oder auch von Leuten, die halt einfach hinter Bitcoin keinen Mehrwert sehen. Auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, ich sehe ganz klar einen Mehrwert hinter einem dezentralen, zensurresistenten Netzwerk, das niemand kontrolliert. Mit einem freien neuen Geld, das niemand kontrolliert, einem Netzwerk, das Milliarden von Menschen den Zugang zum Finanzsystem ermöglicht und so weiter und so fort. Hinter diesem ganzen Thema, wie gesagt, Bitcoin, da sehe ich einen ganz klaren Mehrwert und auch dieses Mining, was schlussendlich der Energieverbrauch hervorruft, das ist nützlich, weil Bitcoin nützlich ist und dieser Energieverbrauch schützt das Netzwerk, ermöglicht, dass Bitcoin überhaupt so dezentral funktionieren kann. Und das sind die zwei Positionen. Ich habe jetzt schon viel erwähnt, Mining, Energieverbrauch und so weiter. Das ist nicht Teil von dieser Folge heute, dass ich hier ins tiefe Detail reingehe, wie das genau funktioniert, wie Bitcoin genau funktioniert. Wenn dich das interessiert, dann komm doch bitte gerne auf mich zu. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass diese zwei Lage gibt und die Fronten zwischen denen sind extrem verhärtet. Und wie gesagt, die Finanzindustrie baut hier ganz klar ein Narrativ auf mit Ineffizienz, Energieverbrauch gleich schlecht. Doch wenn man das genauer anschaut, ist es überhaupt nicht der Fall. Die Menschheit hat immer wieder einen Sprung gemacht in der Entwicklung, in der technologischen Entwicklung auch, im Zusammenhang mit dem steigenden Energieverbrauch, also vom Umstieg zum Beispiel von den Pferden aufs Auto, da hat man mehr Energie verbraucht im Sinne von eben Benzin und so weiter, um die Fahrzeuge zu betreiben. Umstieg von der Analogtelefonie ins digitale Zeitalter, auch vom Internet, ist ganz klar mit einem Energiesprung vonstatten gegangen. Und das ist jetzt auch hier der Fall. Wenn sich die Menschheit weiterentwickelt, dann ist das immer einhergegangen mit einem Schub, einem mehr Verbrauch von Energie. Doch oftmals wird es halt einfach plakativ gehalten und gesagt, gerade in den Medien, ja, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie das Land XY, je nachdem, man diese Zahlen konsultiert, Stand heute, als ich diese Folge hier aufnehme, verbraucht Bitcoin mehr als die Philippinen oder ein bisschen weniger als die Niederlanden. Ja, ist halt sehr plakativ und sehr einfach in den Medien zu nehmen und sagen, hier mit dem Finger zu zeigen, Bitcoin so viel wie das Land XY, dann kann der Aufschrei groß sein. Ja, jetzt haben wir noch ein Land mehr, das noch mehr Energie verbraucht und noch mehr CO2 produziert und das ist doch schlecht. Aber das ist genau der Punkt. Man muss sich jetzt erstmal überlegen, was ist die Energiequelle, die man nutzt? Niemand stellt ein Kohlekraftwerk auf, um Bitcoin zu meinen. Aber dieser Punkt, auf diesen gehe ich hier auch nicht ein, weil es wirklich diese Folge hier sprengen würde. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass hier dieses Narrativ aufgebaut wird und dass es wirklich ganz, ganz zu kurz, wie soll ich sagen, zu einfach oder zu plakativ betrachtet ist, einfach zu sagen, dass Bitcoin so und so viel Strom verbraucht oder Energie verbraucht schlussendlich auch, wie das Land XY. Denn in diesem Zusammenhang bringe ich nämlich immer mein Hauptargument oder meine Argumentationskette ins Spiel. Wenn man einfach mal die Zahlen, Daten, Fakten anschaut, nehmen wir mal an, ein Meter ist die totale Energieproduktion, die wir weltweit haben. Ein Meter. Davon sind rund ein Drittel oder ungefähr 30 Zentimeter, das sind Verluste. Das heißt 30 Zentimeter, ein Drittel von diesem Meter, von der totalen Energieproduktion weltweit, sind Verluste. Der Anteil Bitcoin ist, je nachdem wieder, zu welchem Zeitpunkt man die Zahlen konsultiert, kleiner als ein Millimeter, der Anteil an diesem Meter. Teilweise auch 0,1. Das ist massiv. Also wenn man einfach mal diese Verhältnisse sieht, ist es massiv. Man müsste doch zuerst einmal darüber diskutieren, wie können wir diese Verluste, diesen Drittel optimieren, bevor wir überhaupt auf Bitcoin zeigen. Aber wieder hier kommt genau dasselbe Ding ins Spiel. Wenn man hinter Bitcoin keinen Mehrwert sieht und teilweise aus der Finanzbranche ist das halt der Fall, dann baut man hier mit einem einfachen Narrativ Energieverbrauch hier Gegendruck gegen Bitcoin auf. Und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt das Bitcoin Mining Council, das sind nordamerikanische Bitcoin Miner, die haben sich zusammengetan und mal gesagt, okay, wir veröffentlichen unsere Zahlen, wie unser Energiemix ausschaut. Und nur einfach dieses Mining Council, dieser nordamerikanischen Miner, die haben aufgerundet, ungefähr 68% ihrer Energie kommen aus erneuerbaren Energien. Sie glauben, dass nach ihren Zahlen, nach ihrem Wissensstand, ungefähr 56% des globalen Bitcoin Minings aus erneuerbaren Energien die Energie bezieht. Im Verhältnis, wenn man das Vorzeigeland Nummer 1, wenn es um den Wandel zu erneuerbaren Energien geht, Deutschland, anschaut, dann hat Deutschland ungefähr 49% ihres Energiemixes ist aus erneuerbaren Energien. Nochmals im Vergleich, 56% globales Bitcoin-Mining, 68% die Nordamerikaner. Das heißt, Bitcoin ist hier schon viel, viel besser unterwegs als das Vorzeigeland Nummer 1 Deutschland. Und das sind einfach Zahlen, die kann man nicht wegdiskutieren. Da muss man sich wirklich überlegen, ist hier das Thema, das aufgebaut wird, das Bitcoin dreckig in Energieschleuder ist, das ist nicht nur ein Sturm im Wasserglas aus meiner Sicht, sondern ein Tornado im Wasserglas. Das macht alles null Sinn, man muss einfach die Relation sehen. Aber wieder, noch einmal gesagt, wenn man den Mehrwert nicht sieht hinter Bitcoin, dann kann man hier argumentieren, wie man möchte. Aber das sind einfach ein paar Zahlen, die ich immer wieder konsultiere, wenn ich mit jemandem darüber spreche. Und vielleicht hilft dir das ja auch. Ich möchte nun aber auf ein zweiten Punkt eingehen, nämlich dieses Narrativ, das hier aufgebaut wird. Ein Beispiel, das wir nehmen können, ist zum Beispiel Blue Bay Asset Management. Das ist eine amerikanische Asset Manager. Immerhin 67, Entschuldigung, ein englischer Asset Manager mit rund, ja, je nachdem, wen man die Zahlen nimmt, 67 Milliarden Dollar Asset under Management. Also klein, kein kleiner, gibt es eine Schlagzeile: Bitcoin und ESG, zwei unvereinbare Trends. Das heißt, hier wird auch wieder eben dieses ESG, ESG mit Bitcoin kombiniert und dieses Narrativ aufgebaut. Ja, wenn man dieses ESG auf Bitcoin stülpt, dann sieht es schlecht für Bitcoin aus. Doch die Frage ist jetzt wirklich, was ist genau dieses ESG? Und auf das muss man sich vorbereiten, muss man im Hinterkopf behalten und einfach verstehen, was genau damit gemeint ist. ESG, ESG steht für, ist eine Abkürzung für Environment, das E, Social, S, und Government, G, also G im ESG, ESG drin. Das heißt, Firmen, Finanzprodukte, die werden nach diesem Rating analysiert, wie diese Finanzprodukte, Firmen und so weiter Einfluss haben eben auf das Environment, also sprich auf die Umwelt, wie es auf die sozialen Punkte, wie es bei den sozialen Punkten ausschaut und Government, wie zum Beispiel eine Firma geführt wird. Hier kommt Thema Korruption und so weiter rein. Das heißt, hier gibt es ein Rating, das immer mehr aufkommt in der Finanzbranche, um Finanzprodukte zu beurteilen. Und dieses Konstrukt, diese Methode wird neuerdings auch auf Bitcoin übergestülpt. Die einen sagen, ESG ist super, weil man hier einen Standard schafft, um Finanzprodukte auf die wichtigsten Punkte bezogen bewerten und vergleichen kann. Andere wiederum sagen, dass man hier ein Konstrukt schafft, das unter politischen Einfluss geraten kann, um politischen Einfluss geltend zu machen, eben, dass man Finanzprodukte schlechter machen kann, indem man halt einfach sagt, ja, Social oder eben Government oder im Fall von Bitcoin, der Einfluss auf die Umwelt ist viel zu schlecht und dementsprechend halt einfach hier von politischer Seite auch gewisse Regeln beeinflussen kann, Hürden einbauen kann, dass die Finanzbranche oder die Menschen schlussendlich verunsichert werden oder gar nicht in gewisse Produkte investieren können. Das heißt, hier haben wir wieder diese zwei Lager, die aufeinander prallen. Ich möchte jetzt im zweiten Teil darauf eingehen, was dieses ESG genau ist, woher das genau kommt. Und spannend ist nämlich hier zu sehen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist in der Vergangenheit, wo ESG herkommt. ESG hat die Firma MSCI geprägt. Und zwar MSCI Inc., das ist eine Firma, ansässig in New York, Umsatz ungefähr 1,273 Milliarden gemäß Wikipedia. MSCI steht für ehemals Morgan Stanley Capital International. Spannend, oder? Hier schon mal Morgan Stanley, ein großes Finanzhaus aus den USA, die hier Einfluss hat auf diese Firma oder Einfluss hatte, aus dieser schlussendlich dieses MSCI Inc., dieser Firma entstanden ist. Und sie schreiben zum Beispiel auf ihrer Webseite: MSCI is a leading provider of critical decisions, support tools and services for the global investment community. Also es ist eine Art Rating-Agentur, die ja Tools und Services zur Verfügung stellt für Investments weltweit, dass die Firmen herbeiziehen können. Und eben dieses MSCI Inc., diese Firma, hat eben auch dieses ESG geprägt. ESG ist 1990 so aufs Tapet gekommen. Dazu mal gab es noch gar nichts, keine Fonds, die bewertet wurden, keine Firmen, es gab gar nichts, aber 1990 ist das Ganze eigentlich gestartet und heute haben wir gemäß der Webseite ungefähr 268 ETFs, die sie analysieren. Sie haben ganz klare Regeln, die sie benutzen, ein Framework kreiert, 1500 Indizes und so weiter und so fort. Das heißt, eine große, spannende Historie, lange Historie, die MSCI hier aufzeigt. Es gibt noch andere sogenannte Ratingsagenturen, die eben Daten zur Verfügung stellen, für dieses ESG-Rating herzustellen. Und dieses ESG-Rating hat eigentlich als Resultat, bekommt man ein, man kennt es vielleicht von der Elektronikbranche unter anderem auch, wenn man einen Kühlschrank kauft, da steht ja auch drauf Rating A, A plus oder B oder C, je nachdem wie gut eigentlich das Elektrogerät schlussendlich ist. Und dieses Rating hat man auch beim ESG-Rating. Da gibt's das Schlechteste ist eigentlich CCC und das Beste ist AAA und dazwischen gibt's eben B, BB, BBB, A, AA und eben das AAA, so das Beste schlussendlich. Und mit diesem Rating, ja, hat man schlussendlich die Vergleichbarkeit von Finanzprodukten und Unternehmen. Wenn man jetzt in Ihre Broschüre reinschaut, wie dieses Rating von zustande kommt, dann beschreiben sie so, also MSCI beschreibt es so, dass sie über 1000 Datenpunkte, Profile und auch Erfahrungen von Shareholders aus Meeting zusammennehmen. Das heißt, hier kommen wirklich explizit Datenpunkte und menschliche Meinungen zusammen, aus denen dann schlussendlich 35 spezifische Key Issues schlussendlich auch entstehen, aus denen wiederum spezifisch gewichtet dieses Rating von CCC bis AAA herauskommt. Das heißt, hier hat man einen Mix zwischen, wie gesagt, Daten und menschlichen Entscheidungen, die nach einem klaren Prozess miteinander kombiniert werden und am Schluss dieses Rating ergeben. So kommt eigentlich dieses ESG-Rating zustande. Nehmen wir ein Beispiel, Alphabet, die Firma schlussendlich hinter Google, die hat Stand heute ein Rating von BBB, ist also genau in der Mitte, im Average, im Durchschnitt. Ich gehe jetzt hier nicht im Detail ein, was jetzt Google, sprich Alphabet, die Firma, die hinter Google steckt, besser machen muss, um ein besseres ESG-Rating zu bekommen. Fakt ist einfach, ESG-Ratings haben mittlerweile einen signifikanten Einfluss, wie teuer schlussendlich eine Aktie, ein Investment wird, auch wie jetzt zum Beispiel im Beispiel von Alphabet Kredite auch vergeben werden an diese Firma. Da kann man Druck aufbauen und sagen, solange du das Rating nicht verbesserst, ist deine Kreditwürdigkeit nicht so gut wie bei anderen Firmen, die ein besseres ESG-Rating haben. Und diese Tendenz, die ist ganz klar da, dass man Einfluss nimmt eben von Ratingagenturen wie MSCI jetzt hier zum Beispiel, die dieses ESG-Rating machen, um Einfluss zu bekommen auf Firmen. Und das Narrativ, dass eben Bitcoin dreckig ist, das wird aus der Finanzbranche genau mit diesem ESG-Rating begründet. Das E für Environment im ESG drin ist genau dieser Punkt, auf dem man herumhackt. Und ich gehe in den nächsten Podcast-Folgen dann genauer auf das E, das S und das G ein, was das genau für Bitcoin bedeutet. Wichtig war mir einfach in der heutigen Folge, dass man zuerst einmal versteht, dass die Fronten verhärtet sind. Wieso, dass diese Fronten verhärtet sind, das ist eben Punkt 1. Die Leute, die hinter Bitcoin einen Mehrwert sehen, für die ist der Energieverbrauch gut, für die, die keinen Mehrwert dahinter sehen, ist er schlecht. Punkt 2 ist, dass es gewisse, ja, ganz klare Datenpunkte gibt, dass Bitcoin bereits sehr, sehr viel Energie aus erneuerbaren Energien bezieht, mehr als das Vorzeigeland Nummer 1 Deutschland. Das heißt, Bitcoin ist hier schon sehr, sehr gut unterwegs und die Bestrebungen, die sind ganz klar gegeben. Anreize sind natürlich gegeben bei Bitcoin, noch mehr erneuerbare Energien zu beziehen. Das heißt, hier haben wir schon einen natürlichen Trend dahin. Doch, das bringt mich zum Punkt Nummer 3. Die Finanzbranche, die möchte das einfach nicht wahrhaben. Ob bewusst oder unbewusst, das will ich hier nicht bewerten. Aber es wird ganz klar eine Gegenfront aufgebaut, dass Bitcoin schlecht ist. Und hierzu wird dieses ESG-Rating herbeigezogen. Und wie gesagt, das E in ESG ist der Punkt, der man beachten muss. Ich hoffe, das hat dir ein paar neue Impulse gegeben, auch, dass du aufmerksamer die Medien auch verfolgst zum Beispiel. auch wenn Bitcoin mit ESG in Zusammenhang gebracht wird. Und wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, dann geh doch auf meine Webseite www.markscheiner.tech, kannst du dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen, dann schauen wir, wie ich dich weiterbringen kann, wenn dich das zum Beispiel interessiert, wenn du tief in die Materie gehen möchtest, wieso jetzt genau Bitcoin diesen Energieverbrauch hat, dann können wir das gemeinsam angehen. Und wie gesagt, in den nächsten Folgen auch vom Podcast an gehe ich auf die Punkte detailliert ein, das E, das S und das G. Wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder oder hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.